Ihr Lieben, ich beginne mit einer Frage. Wer von euch kennt Kuhblank? Hat nichts mit einer weißen Kuh zu tun, wird auch ohne H geschrieben. Also Kuhblank ist ein kleines Dorf bei Neubrandenburg, exakt 126 Kilometer nördlich der Kreuzkirche, deutlich weniger als 200 Einwohner. Mitte der 80er Jahre bin ich dort auf einer Kirchenwoche zum ersten Mal mit den Geistesgaben in Berührung gekommen. Ich habe erlebt, wie Geschwister in Sprachen gebetet haben oder prophetische Worte geteilt haben. Ich habe es miterlebt, dass der Heilige Geist Einzelne so sehr berührt haben, dass sie körperlich reagiert haben oder dass Heilungen geschehen sind. Und all das war für mich total spannend, total faszinierend. Da dachte ich, oh, ich möchte mehr erfahren, mehr hineintauchen in diese Wirklichkeit des Heiligen Geistes. Ich will mehr von ihm erleben. Und dann habe ich einige Zeit später voller Enthusiasmus meinen ersten Gabentest gemacht. Ich wollte ja schwarz auf weiß wissen, was hat der Herr denn mir gegeben? Ich war total gespannt. Und dann doch etwas enttäuscht bei der Auswertung. Dieser Test bescheinigte mir die Gabe des Sprachengebets. Das wusste ich, weil ich betete da schon in Sprachen. Und die Gabe des Hirtendienstes und der Lehre. Und für mich war die Frage, wo aber sind die richtigen Geistesgaben? Also das, was wir gerade gehört haben, wovon Paulus ja schreibt im 1. Korintherbrief. Wo ist es denn, dass ich Worte der Erkenntnis hätte oder die Gabe der Heilung oder die Gabe des Glaubens? Stellt euch das mal vor, mit felsenfestem Glauben im Herzen im Namen Gottes Dinge bewegen können. Gabe der Prophetie. Bei mir war da überall eine Null hinter. Ich denke heute anders, ihr Lieben. Aber damals hat mir dieser Gabentest vor allem gezeigt, welche Gaben ich nicht habe. Gaben, die ich so gerne hätte. Und warum auch immer hatte Gott sie mir vorenthalten. Nun ja, was bleibt da anderes übrig? Ne? Ich musste meinen Frieden damit schließen. Das war aber für so einen Spät-Teenager Anfang 20er nicht ganz so leicht getan, wie gesagt. Vielleicht kennst du ja Ähnliches aus einer anderen Perspektive. Da hast du schon mehrfach mit Menschen gebetet, die krank waren. Und hast es auch erlebt, dass in deinem Herzen so eine Gewissheit war. Du sagtest, das ist jetzt eine Steilvorlage für den Herrn. Wenn ich jetzt bete, der Herr wird heilen. Das ist super für sein Reich. Und es passierte nicht. Und es passiert einmal, zweimal, dreimal. Und irgendwann ziehst du dann für dich eine Schlussfolgerung und sagst, gut, ich habe nicht die Gabe der Heilung. Ich überlasse es lieber anderen Geschwistern, für Kranke zu beten. Oder du sagst dir, ich bin kein Evangelist. Also ich bin total grottenschlecht in Smalltalk. Ich kann es gar nicht, mit Fremden Kontakte zu knüpfen. Und wenn die da mal eine schwierige, knifflige Frage stellen, ja, dann versinke ich im Boden. Nee, ist nichts für mich. Ist nichts für mich. Nicht mein Ding. Oder du hast vielleicht daran zu knabbern, dass du nicht so richtig hörst, wie Jesus zu deinem Herzen spricht. Und das Schwierige ist, manche um dich herum, die reden oft davon. Und du hast den Eindruck, das sind alles nur böhmische Dörfer für mich. Warum also solltest du jemals auf den Gedanken kommen, dass Gott durch dich prophetisch reden wollte? Das alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Das war der letzte Satz aus diesem kleinen Abschnitt, den uns Win gelesen hat. Ihr Lieben, könnte es sein, dass wir diese so positiv formulierte Aussage von Paulus für uns persönlich oft eher negativ hören. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der mir nicht zugeteilt hat, was er eben nicht will. Oder dass wir sie statisch verstehen. Dies wirkt der Geist, der mir das ein für alle Mal zugeteilt hat, was er will. Und das wird so bleiben, wird sich nicht ändern, bis der Herr wiederkommt. Anders formuliert, könnte es sein, dass wir für uns selbst vieles ausklammern, weil wir ziemlich sicher meinen zu wissen, was der Herr uns eben nicht gegeben hat. Und dass wir so letztlich den Heiligen Geist begrenzen. Weil wir eben schnell und manchmal sehr konsequent in Schubladen denken. Aber der Heilige Geist ist Bewegung. Er ist Bewegung. Dieses hebräische Wort für Geist heißt ja gerade Wind, Hauch, Atem, Sturm, Bewegung, Dynamik. Da ist ein Potenzial drin in dem Wesen des Heiligen Geistes, das nicht ein für alle Mal in derselben Spur fortgeht. Er ist kreativ ohne Ende, er ist kräftig ohne Ende. Auch wenn ich vor 2 Wochen über die Sanftheit und Feinfühligkeit dieses Geistes gepredigt habe. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, was er will. Sollten wir diesen Satz nicht vielleicht eher so hören? Es ist der Geist, der mir persönlich Gaben anvertraut hat, so wie er es möchte. Aber dieser Geist ist frei, mir an ganz unterschiedlichen Phasen meines Lebens auch ganz unterschiedliche Gaben neu zu geben, andere in den Hintergrund zu treten zu lassen, wieder andere hervorzulocken. Dieser Geist ist frei, mir auch in einer einzigen spontanen Situation eine Gabe plötzlich in die Hand oder ins Herz zu geben, mit der ich jetzt einem Menschen dienen kann. Dieser Geist ist frei, das zu tun, was er will. Und die Hauptsache ist doch, dass er es tut, dass er es ist, der mit mir und durch mich wirkt. Noch ein Gedanke dazu. Im Neuen Testament gibt es 4 Gabenkataloge für die Gaben des Geistes. Und die sind alle unterschiedlich. Es wird nicht gelingen, sie zu harmonisieren oder deckungsgleich zu machen. Warum wohl mutet das Neue Testament uns das zu? Wir möchten alles so schön ordentlich haben und sagen, das ist es, das ist es, das ist es. Das ist biblisch, das ist es nicht. Nun, ich glaube, dass das Neue Testament uns ganz bewusst keine für alle Zeiten abgeschlossene Liste von Gaben des Geistes an die Hand geben will. Weil dieser Geist kreativ ist. Und weil er zum Nutzen aller heute auch noch Neues hervorbringen kann. Wir sind also nicht in der Perspektive Gottes als Gabenträger berufen. Oder ich sage es mal ein bisschen despektierlich, als Funktionäre im Reich Gottes. Ich mache das so, ich lebe darin, ich weiß, wie es geht. Sondern wir sind dazu berufen, in unserem Alltag Jesus nachzuahmen. Also mit offenen Augen, mit einem offenen Herzen durch mein Leben zu gehen und das zu tun, was Jesus getan hat. Das ist ein irre hoher Anspruch manchmal, denken wir. Ne? Das zu tun, was Jesus getan hat. Aber in uns wohnt ja derselbe Geist, mit dem Jesus erfüllt war. Es ist derselbe Geist, der in Jesus diese Gaben hervorgebracht, der auch in dir und in mir lebt. Ich möchte euch heute Morgen ausdrücklich ermutigen, weiterzudenken, in einem weiteren Horizont Dinge von Gott zu erwarten, damit zu rechnen, dass Gott euch auch neben eurem fein, säuberlich sortierten Gabenportfolio noch ganz andere Dinge zeigen kann. dass er Dinge hervorlocken kann, wo er gesagt hätte, niemals wird er das durch mich tun können. Ich bin das ja nicht. Er ist aber Gott. Und er ist souverän und er ist kreativ und er hat gute Gedanken für dich und die Menschen, mit denen du zu tun hast. Also weit denken und die Grenzen überwinden, die wir für uns persönlich gezogen haben. Ihr Lieben, das ist eine Herausforderung für solche stetigen Typen, wie ich es bin. Ich kenne das. Aber es geht nicht anders, sich auf den Geist einzulassen, als zu sagen, ich mach mal mein Herz weit. Ich lege ihn mal nicht fest auf meine Erfahrungen, auf meine Gleise, auf mein Es geht nicht. Ich lasse ihn an mich heran. Vor diesem Hintergrund, ihr Lieben, können wir nun besser verstehen, was Paulus zwei Kapitel weiter im ersten Korintherbrief schreibt. Und das möchte ich euch ein paar Verse daraus vorlesen als Predigttext. Die Verse 1 bis 5, 26 und 29 bis 33 aus dem 14. Kapitel. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch eifrig um die Geistwirkungen. Am meisten aber, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber prophetisch redet, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr prophetisch reden würdet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Wie ist es nun, ihr Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen prophetisch reden, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das sind doch mal ein paar steile Sätze, oder? Strebt nach der Liebe. Okay, das ist gut. Das verstehen wir logisch. Und bemüht euch eifrig um die Geistwirkungen. Eifrig heißt ja wirklich mit ganzer Leidenschaft. Also nicht, ich sollte in 3 Jahren noch mal drüber nachdenken. Bemüht euch eifrig um die Geistwirkung. Am meisten aber, dass ihr prophetisch redet. Das ist schon ein anderes Level gefühlt. Ich will aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Noch viel mehr aber, dass ihr alle prophetisch redet. Jetzt wird's schon enger. Und dann auch noch, ihr könnt alle einer nach dem anderen prophetisch reden, damit alle lernen und alle ermahnt und ermutigt werden. Das ist steil, oder? Und das piekst schon ganz schön. So sehr, dass in den meisten Bibelübersetzungen sowas steht, was ich gerade vorgelesen habe aus der Schlachtübersetzung. Da steht dann nämlich, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Vielmehr aber noch, dass ihr prophetisch reden würdet. Grammatikalisch ist das im Deutschen ein Irreales. Ich wünschte es, aber es wird so nicht sein. Paulus im Griechischen schreibt was ganz Einfaches. Er schreibt, ich will, dass ihr redet, Punkt. Mit der Fortsetzung, weil es natürlich möglich ist. Und darin liegt das, was für uns so kratzig ist, manchmal so steil ist, wo wir sagen, oh, das deckt meine Erfahrung ja nicht ab. Da wankt vielleicht auch unser tolles Kartenhaus an theologischen Richtigkeiten. Damit wir aber hier nicht auf eine falsche Fährte kommen, müssen wir genau hinschauen, was Paulus nicht sagt. Er sagt nicht, ihr seid alle Propheten. Es macht schon Sinn, ihr Lieben, dass es in der Gemeinde ganz unterschiedliche Begabungen gibt. Es macht schon Sinn, dass der Heilige Geist nicht allen zu allen Zeiten alles das Gleiche anvertraut, sondern dass er dich als einen einzigartigen Mensch, als ein einzigartiges Individuum mit seinen Gaben, mit seiner Weisheit, mit seiner Schönheit beschenkt, so wie es nur in dir und in deinem Leben möglich ist. Weil du mit deiner Persönlichkeit und mit deinen Gaben einen Aspekt des Wesens Jesu zum Leuchten bringen sollst. Und alle Christen dieser Welt werden es nicht schaffen, das ganze Wesen Jesu zum Leuchten zu bringen. Aber jeder hat einen bestimmten Aspekt, der nicht fehlen darf. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Das schreibt Paulus 2 Kapitel zuvor. Aber was meint er nun damit? Ihr könnt alle, einer nach dem anderen, prophetisch reden. Ihr Lieben, wenn wir über diese Geistwirkungen und die Gaben nachdenken, ist es hilfreich, wenn wir 3 Dinge auseinanderhalten. Befähigung, Begabung und Beauftragung. Ich möchte das mal an so einem ganz einfachen Beispiel durchdeklinieren. Jeder von uns, der mit Jesus lebt, wird beten. Das ist ganz normal, weil keiner eine Beziehung pflegen kann, ohne zu kommunizieren. Das klappt zwischen uns Menschen nicht und erst recht nicht in der Beziehung zu Gott, zu Jesus. Das heißt, jeder von uns betet, der Jesus im Herzen hat, weil der Heilige Geist dich dazu befähigt. Er bringt dich mit Jesus in Kontakt. Er ermutigt dich, er lockt dich zum Gebet und er lässt dich im Gebet Jesus erleben. Und dann gibt es Christen, die haben eine besondere Gabe des Gebets. Das ist dann mehr als das, was wir Otto-Normalverbraucher so leben in unserer Beziehung zu Jesus. Das kann heißen, dass diese Christen stundenlang mit freudem Herzen Fürbitte tun und flehen vor Gott, dass sie stundenlang im Lobpreis sind, dass ihr ganzes Leben ausgerichtet ist auf diese Zeiten des Gebets vor Gott. Wenn wir das als Maßstab für uns alle erheben wollten, würden wir alle stöhnen und nicht mehr arbeiten können. Aber Gott gibt die Berufung einzeln, diese Gabe des Gebets. Und dann gibt es Christen, denen hat Gott eine Beauftragung gegeben, einen Dienst des Gebetes. Die tun das nicht nur im Kontext ihres persönlichen Lebens oder der Gemeinde, zu der sie gehören, sondern übergemeindlich, vielleicht in einem Gebetshaus. Denen hat Gott vielleicht eine ganz bestimmte Gebetslast für ein Land oder ein Volk oder eine Volksgruppe oder ein Anliegen aufs Herz gelegt, wo sie sagen, das ist es, was ich mein Leben lang trage auf dem Herzen und dafür stehe ich vor Gott und wenn es sein muss, Tag und Nacht. Ich habe einen Dienst des Gebetes. Befähigung, Begabung, Beauftragung. Analog für Heilung. Jesus hat der Gemeinde den Auftrag gegeben, Kranke zu heilen. Und du bist auch Gemeinde. Also hat der Heilige Geist dich befähigt, Kranke zu heilen. Du darfst mutig im Gebet um Heilung beten. Darüber hinaus hat der Heilige Geist bestimmten, einzelnen, vielleicht vielen, weiß ich nicht, Christen die Begabung gegeben für Heilungen. Paulus schreibt Gaben der Heilungen, die einzige Gabe, die im Plural erwähnt wird im Neuen Testament, weil es vermutlich für bestimmte Krankheitsbilder oder für Heilungswege ganz unterschiedliche Gaben gibt. Und Gottes Geist teilt sie aus. Das geht über das Allgemeine hinaus. Und dann gibt es auch hier Christen, die berufen sind zu einem Heilungsdienst. Und wieder dieser 3-Schritt: Befähigung, Begabung, Beauftragung. Und für die Prophetie gilt es ganz analog. Klar, es gibt die Gabe der Prophetie, wo Gott regelmäßig zu Geschwistern redet in großer Klarheit. Es gibt auch einen Dienst von Propheten, den Gott ein Mandat gegeben hat, Weisungen auszusprechen. Und dann, und jetzt wird es spannend für uns alle, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Paulus hier meint, dann befähigt der Heilige Geist darüber hinaus, alle Kinder Gottes prophetisch zu reden. Also alle. Nicht nur die besonders Begabten, nicht nur die Berufenen, nicht nur die Mitarbeiter oder Leiter, nicht nur die Erfahrenen oder die ganz Frommen, nicht nur die, auf die alle anderen schauen oder die sich auf die Bühne trauen. Er hat dich und dich und dich befähigt, ihn zu hören und auszusprechen, was du hörst, also prophetisch zu reden. Paulus gibt hier einen sehr bemerkenswerten Hinweis den Korinthern, der das verdeutlicht. Paulus sagt, wenn in euren Gottesdiensten zwei oder drei Geschwister mit diesen Begabungen da sind und sie reden von dem, was Gott ihnen gezeigt hat, aber da hinten oben an der Empore, kurz vor der Notausgangstür, in der letzten Reihe, da sitzt noch jemand und hat eine Offenbarung Gottes, dann soll der reden. Die anderen sollen schweigen. Ja, unser Gefühl ist eher anders. Wir sagen, oh, nee, wir hören die Begabten, die Ausgewiesenen. Aber Paulus sagt, wo Gott redet, wo der Heilige Geist redet, das sind nicht die Spuren, in denen wir denken. Wo er jetzt ist, da sollen wir drauf hören. Gott schaut nicht die Person an. Gott adelt niemanden durch Gaben. Gott baut auch keine kleinen Throne, auf die wir dann raufkrabbeln können, sagen, das bin ich, das ist meine Begabung. Das macht Gott nicht. Und wir sollen es auch nicht tun. Das heißt, niemanden auf eine Socke stellen und auch nicht zu wichtig von uns selbst denken. Auf den Geist vertrauen. Denn Gott ist souverän und er liebt es, zu seinen Kindern zu reden. Was ist so schön, wenn er das tut? Und wenn er dir etwas ins Herz legt und wenn er anfängt, zu deinem Herzen zu sprechen und du verstehst es und du lernst es. Gott liebt es, zu seinen Kindern zu reden. Die Frage ist, kannst du es glauben? Und möchtest du es erleben? Ihr Lieben, ich selber habe an dieser Frage einen ganz, ganz langen Weg durch meine geistliche Biografie zurücklegen müssen, um zu einem fröhlichen Ja zu kommen. Ja, der Herr redet zu mir. Und ich glaube, dass es einige von uns auch betrifft, die sagen, ja, das ist nicht so meine Erfahrung, das ist vielleicht eine Sehnsucht in mir, aber irgendwie merke ich das nicht. Irgendwie scheint er nicht zu meinem Herzen durchzudringen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen vielleicht. Vielleicht fühlst du dich zu unwichtig oder zu unwürdig. Vielleicht macht dich das auch unsicher, dass du nicht weißt, wie du unterscheidest, wo redet Gottes Geist mit mir und zu mir und wo sind es einfach meine Gedanken, die in mir aufsteigen. Vielleicht hat das auch bei dir so einen Stachel im Herz hinterlassen, dass du schon oftmals ihn darum gebeten hast, Herr, öffne doch meine Ohren des Herzens, dass ich dich höre. Aber irgendwie findest du, bist du immer noch fast taub. Oder du hast negative Erfahrungen gemacht, als Geschwister meinten, im Namen Gottes in dein Leben hineinreden zu müssen. Und daraufhin hast du gesagt, nein, so nicht nochmal, nicht nochmal. Das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Lass uns mal einen Moment der Stille haben und möchte euch ermutigen, dass jeder für sich den Heiligen Geist mal fragt, gibt es etwas, was dich hindert daran, dass ich erlebe, wie du zu mir redest? Gibt es etwas, wo ich in meinem Leben mich festgelegt habe, so und so kann es nicht werden, darf es nicht werden, wird es nicht werden. Gibt es etwas, was wie so ein Pfropfen das Rohr verstopft? Und dieser Pfropfen sollte raus, damit ich dich höre, Herr, damit die Ohren meines Herzens geöffnet werden. Lass uns mal ein paar Augenblicke der Stille haben und fragt mal, ob der Heilige Geist an der Stelle nicht für euch heute etwas sagen möchte. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der redet und es so gerne tut. Und wo immer du jetzt, Heiliger Geist, Hindernisse benannt hast, möchte ich beten, dass diese Hindernisse gehen. Dass wir sie loslassen, meine Geschwister, sie loslassen, nicht dran sich festhalten, sondern sie wegschicken. Komm, Herr, nimm, was dich hindert, zu meinem Herzen durchzudringen. Gib mir eine Freude zu entdecken, wie du redest. Herr, ich bete, dass du diese Freude freisetzt in unseren Herzen. Nicht, dass wir in uns suchen und kramen und irgendwas produzieren wollen, sondern dass wir als deine Kinder einfach mit einer fröhlichen Erwartung sein können. Du bist der Gott, der uns anspricht, der sein Wort uns lebendig macht und durch seinen Geist zu uns redet. Komm doch und mach uns sensibel, Herr. Hilf uns, Schritte zu gehen, dieses Land, was du uns zu Füßen gelegt hast, auch zu erobern. Herr, und da, wo unsere Begründungen so fest geworden sind, dass wir gar nicht rausschlüpfen können aus unserem Erwartungshorizont, bitte weiche das doch auf, Herr. Hilf uns, weiter zu denken, weiter zu fühlen, dir anders zu vertrauen als bisher. Und dann komm und sprich in deiner Sanftheit zu unseren Herzen, in deiner ermutigenden Weise. Und setze frei, was du für deine Kinder gedacht hast. Komm, Heiliger Geist, setze das in uns frei. Ihr könnt alle, einer nach dem anderen, prophetisch reden. Also hören, was er sagt und es weitergeben. Und ja, aus diesem prophetischen Reden kann eine Begabung werden. Und diese kann zu einer Beauftragung durch Gott führen. Kann. Muss nicht. Aber ihr könnt alle prophetisch reden. Zum Schluss drei Aspekte, die ich noch unterstreichen möchte anhand dieses Textes von Paulus. Manchmal neigt sich das jetzt an das, was wir in unserem Prophetie-Seminar auch gehört haben, an. Das Erste, prophetisches Reden ist ein Lernfeld, weil wir Fehler machen werden. Vielleicht sogar ganz viele Fehler, ich weiß es nicht. Das ist für alle, die so ein bisschen mit Perfektionismus zu tun haben, eine mittelschwere Herausforderung. Auch hier weiß ich, wovon ich rede. Es muss ja gleich richtig sein. Es muss gleich das Wort sein, was jemanden anderen ultimativ erreicht, wenn ich was weitergebe. Wir legen die Latte so hoch, anstatt anzufangen zu lernen. Wir werden Fehler machen, aber an diesen Fehlern werden wir wachsen. Und wenn wir das für uns bejahen können, wird es entlastend und befreiend. Jesus hat ja gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. In dem Seminar wurde das Bild so formuliert, das fand ich so eindrücklich. Ja, die Schafe und der Hirte, die sprechen nicht eine Stimme miteinander, eine Sprache. Also müssen die Schafe erstmal lernen, die Stimme des Hirten zu erkennen und in einem zweiten Schritt sie auch zu verstehen. Lernen. Das kennen wir aus allen Zusammenhängen unseres Lebens. Lernen ist ein holpriger Prozess. Und deshalb, ihr Lieben, ist die Demut so wichtig. Ich möchte heute eine Lanze für die Demut brechen. Die Demut, eigene Fehler einzugestehen. Wenn wir vom Heiligen Geist reden und uns ihm öffnen wollen, ist dieser Perfektionismus ein Riesenhindernis. Wenn du also an dieser Stelle zu kämpfen und zu ringen hast, möchte ich dich ermutigen, gib das nicht auf. Bring ihn immer wieder zu Jesus Christus ans Kreuz. Sag, Herr, ich will nicht ein Perfektionist sein. Ich möchte von dir empfangen und lernen. Es ist ja gut, die Dinge gründlich zu durchdenken und richtig machen zu wollen. Aber wenn daneben kein Platz mehr für Fehler ist, wird es eine Geißel. Die Demut, eigene Fehler einzugestehen. Dann setzt du dich auch nicht hin und sagst, oh Herr, ich muss jetzt was hören. Und verkrampfst dich und denkst, du ziehst aus seinem Herzen etwas raus, was jetzt richtig ist. Sondern kannst sagen, Herr, wenn du etwas mit mir reden möchtest, ich bin da. Und wenn mir Gedanken ins Hirn schießen, die jetzt irgendwie komisch sind, kann es sein, dass es komisch ist. Na und? Herr, ich lerne. Ist das schön? Ich lerne, wie ein Kind. Es gehört die Demut dazu, auch anderen Fehler zuzugestehen und sie darin zu tragen. Wie leicht, schaut mal in euer Herz, wenn euch Geschwister was weitergeben, sagen, ich habe mal für dich ein Wort. Und du hast schon zwei Erfahrungen mit diesem Bruder oder dieser Schwester gemacht, wo du denkst, nee. Beim dritten Mal wirst du denken, ist alles auch klar. Das Raster funktioniert. Demut, dem anderen Fehler zuzugestehen, weil auch er oder sie lernen wird. Es gehört die Demut dazu, nicht mehr aus dem zu machen, was ich empfangen habe. Klar, unser menschlicher Stolz wird sich überall reindrängen wollen. Aber die Demut beugt sich vor Gott und sagt, Herr, nur das, was ich empfangen habe. Und wenn es so wenig ist, und wenn es nur die banale Botschaft ist, der Herr sagt dir, dass er dich unendlich liebt. Es gehört die Demut dazu, nicht zuerst nach Bestätigung zu suchen, sondern dem anderen dienen zu wollen. Indem ich möglichst nicht formuliere, das sagt dir jetzt der Herr durch mich. Man kann es viel anders formulieren, sodass der andere nicht sagt, oh, ich will ja gar nichts gegen den Herrn sagen, aber irgendwie stimmt das nicht. Man kann sagen, ich habe folgenden Eindruck für dich, bitte bete drüber, prüf es doch mal. Ich gebe es dir einfach weiter. Ich weiß es selber nicht. Ist es vom Herrn oder nicht? Aber der Geist wird es dir zeigen. Und es gehört zum Lernen dazu, der Mut, nicht alles hundertprozentig sicher haben zu wollen, bevor ich meinen Mund auftue. Denn wir lernen ja miteinander. Ich möchte sehr dafür werben, dass wir miteinander unterwegs sind, so einer Atmosphäre, wir sind Lernende. Das übrigens ist die deutsche Übersetzung von Jünger. Wir lieben immer diese Bezeichnung Jünger, weil das adelt uns irgendwo ein bisschen. Aber es heißt, hey, ihr habt es nötig, dass es einen Meister gibt, den Herrn, und ihr seid Lernende. Erinnert euch an die 12, was haben die für Fehler gemacht, in welche Fettnäpfchen sind die getreten? Und Jesus hat gesagt, oh, aber ich liebe euch trotzdem, ich bin bei euch. Kriegen wir das miteinander hin, den Geist zu bitten, schenke diese Atmosphäre des Lernens, dass wir nicht die Nase rümpfen, eine krause Stirn kriegen, wenn einer oder zwei oder fünf von uns mal irgendwas Seltsames sagen, tun oder denken, sondern sagen, wir sind doch Geschwister. Einer ist der Meister, wir alle sind Geschwister. Eine Atmosphäre des Lernens. Und auf dem Boden kann das prophetische Reden gut gedeihen. Zweiter Aspekt, prophetisches Reden spiegelt Jesu Wesen wider. Paulus schreibt hier, wer prophetisch redet, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Erbauung ist das Bild, ein Haus bauen. Das kann sich jeder vorstellen, was man da machen muss. Das gelingt sogar mir als bautechnisch und technisch Unversiertem, mir da meine Vorstellung zu machen. Gott redet, damit dein Leben erbaut wird und das Leben deiner Geschwister. Gottes Geist redet, weil an der Gemeinde er immer bauen wird, bis Jesus wiederkommt. Die Gemeinde ist nie fertig. Ehrlich, das merken wir doch jeden Tag, wenn wir zusammen sind, oder? Wir sind noch nicht fertig. Darum redet der Geist Gottes. Ermahnung. Das Wort kennen wir schon. Paraklesis steht hier. Parakletos, derselbe Stamm. der Heilige Geist, der Tröster, der Beistand, der zur Hilfe herbeigerufene. Wenn ich jemanden ermahne und ermutige, sage ich ihm, Gott und du, ihr werdet das schaffen. Gott und du, ihr seid ein brillantes Team. Gott hat das ganze Gewicht auf seiner Seite, aber nimm dich mit. Vertrau ihm, ihr beiden zusammen. Und dann spricht Paulus hier vom Trost, diesem freundlichen, aufmunternden Zuspruch, wie Jesus, der seine Jünger getröstet hat, wenn sie verzweifelt waren. Herr, warum fahren denn die Dämonen nicht aus bei uns? Betet einfach, Kinder, betet. Wie tröstlich. In der Summe, ihr Lieben, das wurde bei unserem Seminar unterstrichen, wir schauen ganz schnell auf das Negative. Wir sehen die Probleme. Wenn wir einander begegnen, dann sind die negativen Erfahrungen präsent. Die sind wie die Folie, durch die wir einander sehen. Wer prophetisch redet, der sieht nicht die Probleme, sondern das, was Gott tut in dem anderen. Der ahnt eine Lösung, die Gott geben möchte. Der sieht, was Gott hineingelegt hat in den anderen und möchte das stark sehen. Das ist die Haltung Jesu. Frag dich also immer, wo ist denn Jesus in dem, was ich höre? Wo ist Jesus in dem, was ich weitergeben will? Und das Letzte, prophetisches Reden braucht eine gute Ordnung. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, schreibt Paulus hier. Also nicht alles, was dich bewegt, ist automatisch auch schon Reden Gottes. Nächste Woche wird Andreas darüber ausführlich mit uns nachdenken. Manchmal fließen Botschaft, das Empfangene, mit meiner Deutung zusammen. Manchmal ist auch nicht alles für alle geeignet. Oder der Moment jetzt der Richtige, das zu sagen. Es gibt manchmal vieles zu klären. Und ihr Lieben, ich möchte gern ermutigen, dass wir in unseren Zeiten, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern und Lobpreis haben, dass wir eine Freiheit haben, auch zu warten, dass Gottes Geist redet. Und dann lasst es uns so tun, wenn ihr einen Gedanken habt, einen Impuls habt, ein Bibelwort oder irgendwas, geht doch zu den Geschwistern, die Gottesdienst leiten, die euch helfen abzuwägen. Ist das jetzt für alle? Ist das für dich? Passt es in diesen Rahmen? Wie gehen wir damit um? Aber nutzt diese Chance, seid nicht auf eurem Platz und sagt, oh, ich bin ja das letzte Licht in der Gemeinde hier, ich habe diese Begabung nicht. Erinnert euch, wenn du ganz oben hinten auf der Empore in der letzten Reihe vor der Notausgangstür sitzt und der Geist dich antickt, dann möchte er, dass du aufstehst und das sagst, nämlich denen, die den Gottesdienst leiten, Win, heute. Und dann wird Win im Gebet überlegen, vielleicht noch einen Ältesten dazu nehmen und dann schauen wir. Nutze die Chance, selbst zu wachsen und miteinander, dass wir miteinander wachsen können. Lass uns dem Heiligen Geist Raum geben. Das wird das Thema, was das Thema durch diese Wochen. Lass uns mutig tun und besonnen tun. Und einfach dieses Vorrecht genießen, bestaunen, ergreifen, dass er zu uns redet. Amen.